die Versuchung der Gemeinde. 1. Korinther 3. Und ich, liebe Brüder, konnte nicht zu euch reden wie zu geistlichen Menschen, sondern nur wie zu fleischlichen, wie zu unmündigen Kindern in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Auch jetzt könnt ihr es noch nicht, weil ihr noch fleischlich seid. Denn wenn Eifersucht und Zank unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und lebt nach Menschenweise. Denn wenn der eine sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere aber ich zu Apollos, ist das nicht nach Menschenweise geredet. Wer ist nun Apollos, wer ist Paulus? Diener sind sie, durch die ihr gläubig geworden seid und das, wie es der Herr einem jeden gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Gedeihen gegeben. So ist nun weder der pflanzt noch der begießt etwas, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der aber pflanzt und der begießt sind einer wie der andere. Jeder aber wird seinen Lohn empfangen nach seiner Arbeit. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter. Ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Ich nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe den Grund gelegt als ein weiser Baumeister. Ein anderer baut darauf, ein jeder aber sät zu, wie er darauf baut. Einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf dem Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird's klar machen, denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemandes Werk bleiben, dass er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Niemand betrüge sich selbst. Wer unter euch meint, weise zu sein in dieser Welt, der werde ein Narr, dass er weise werde. Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott. Denn es steht geschrieben, die Weisen fängt er in ihrer Klugheit und wiederum, der Herr kennt die Gedanken der Weisen, dass sie nichtig sind. Darum rühme sich niemand eines Menschen, denn alles ist euer, es sei Paulus oder Apollos oder Kephas, es sei Welt oder Leben oder Tod, es sei Gegenwärtiges oder Zukünftiges, alles ist euer. Ihr aber seid Christi, Christus aber ist Gottes. Eine Gemeinde in vielen Versuchungen, diese Gemeinde in Korinth, in vielen Gefährdungen. Es sind eigentlich vier Grundlinien. Die erste, die Gefährdung, dass sie sich an Menschen hängen. Paulus, Apollos und wer alles genannt ist, Kephas, Petrus, manche sogar Christus. Daraus entstehen die Spaltungen, die Sekten, die Gruppierungen. Das ist nicht nur in Korinth so gewesen, das hat sich durch die ganze Kirchengeschichte gezogen. Was sind wir heute für ein zersplitterter Haufe? Weltweit. Und viele Menschen nehmen das als Entschuldigung und sagen, ja, die Christen selber sind ja untereinander nicht einig. Da gibt es ja so viele Gruppen. Viele sind dadurch entstanden, dass sich Menschen berufen gefühlt haben, andere zu sich zu holen. Ist eine gefährliche Sache. Die zweite Gefährdung, die Betonung der außerordentlichen Geistesgaben. Fromm und weniger fromm, mehr geistgefüllt, weniger. Wir kennen das auch aus unserer Zeit heute. Das zieht sich durch die Geschichte der Gemeinde. Die dritte Gefährdung, die Duldung von Ausschweifungen, sowohl im geschlechtlichen Bereich wie im sonstigen Leben. Es fehlt eine wirkliche Kirchenzucht. Und die vierte Gefährdung, an der Frage zum Beispiel des Götzenopferfleisches, wie weit können wir uns auf diese Welt einlassen? Oder wie weit sind wir fremd? Die einen sagen überhaupt nicht, völlige Trennung. Die anderen sagen nur hinein, das ist unser Ort. Das sind diese Grundgefährdungen, wie sie damals in Korinth waren und so sind sie bis heute. Wir sehen das immer wieder an der Bibel, im Neuen Testament im Besonderen. Was da geschrieben ist, ist zwar eine geschichtliche Situation. Damals im Jahr 70, 80, vielleicht schon vorher, in Korinth und hat trotzdem Wirkung, Vorbildcharakter. Was geschrieben ist, ist geschrieben uns zur Lehre, zur Ermahnung, zum Zurechtweisen. Paulus schreibt dann diese Gemeinde, die ihm sehr am Herzen liegt. Und er nennt zunächst das Grundproblem. Ich konnte nicht zu euch reden wie zu geistlichen Menschen, sondern wie zu fleischlichen. Das ist unsere erste Überschrift, die fleischliche Art. Wir könnten es auch so sagen, wie ich auch noch bin. Die fleischliche Art. Was verstehen wir unter Fleisch? Bitte?
Das Unerlöste.
Das Unerlöste. Ganz alltäglich.
Wenn ich weiß, dass ich den Geist habe und zum endlichen Gedanken an Gottes Geist stelle. Meine eigenen Gedanken an Gottes Geist.
Meine eigenen Gedanken. Aber ich würde es gern noch einfacher wissen. Was ist Fleisch?
Unser Körper.
Ein Schnitzel. Ein Rinderbrot. Das ist Fleisch. Naja, was ist sonst Fleisch? Das, was da ist, eigentlich ganz wörtlich Fleisch. Das, was die Knochen umhüllt.
Vergängliche.
Bitte?
Das Vergängliche.
Kommt erst noch einmal. Wir sind immer arg fromm gleich. Ganz normal. Fleisch, das so, wie wir da sitzen. Jeder von uns ist aus Fleisch. Und drunter liegen die Knochen. Und dann hat es noch Sehnen und Knorpel und noch so andere Sachen. Aber die Hauptmasse von unserem Körper ist Fleisch. Das ist unser Leib. Jetzt kommt das Zweite. Fleisch, das wissen wir, das ist verderblich, schnell verderblich. Muss man aufpassen. Wie lange kann man so ein Brot aufheben? Man kauft das. Was sagen die Hausfrauen? Ein paar Tage, wie viel Tage? Nach 14 Tagen sollte man nicht mehr machen, oder? Man kann es ja eingefrieren und so, aber das merkt man in den südlichen Ländern, wo es so heiß ist, Fleisch ist etwas Gefährliches. Das verdirbt sehr schnell. Das heißt, wenn Paulus sagt, ihr seid fleischlich, dann meint er zunächst unsere Existenz, so wie wir da sind. Und dann natürlich dazu, ihr seid vergängliche, verderbliche. Unser Fleisch, unser Körper, kennzeichnet uns als dem Tod Verfallene. Das ist unsere natürliche Art. Das ist sie. Wenn die Bibel, das Neue Testament, von Fleisch redet, dann meint sie den ganzen Menschen nach Geist, Seele und Leib in seiner natürlichen Art. So wie wir sind. Nicht nur unser Körper, sondern auch unser Geist, der auf Selbstbehauptung aus ist, auf Ehre, aus Leistung. Unsere Gefühle, die brauchen Selbstbestätigung. Wir wollen gehätschelt werden, Erfüllung finden. Das ist alles unsere natürliche Art. Und unsere natürliche Art ist im Aufstand gegen Gott. Das Fleisch ist wider den Geist. Wir können mit unserer natürlichen Art die Wirklichkeit Gottes nicht fassen. So, wir behaupten uns in unserer Weise. Paulus hat es an anderer Stelle sehr, sehr deutlich ausgedrückt. Wir lesen mal Römer 7, die Verse 18 und 19 und 24. Römer 7, 18 und 19 und ein anderer Vers 24. Wer es hat, soll es gleich laut lesen. Also, dass in mir, in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Gutes heißt ja ganz wörtlich nichts Wachsendes, nichts Bleibendes. Jetzt der Vers 24. Ich, elender Mensch, das kennzeichnet uns. Wer wird mich erlösen von diesem Fleisch, von diesem Tod? Verfallenen Leib. Paulus redet sogar vom Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist der Leib des Todes. Wir sind dem Tod ausgeliefert. Wir wirken Vergehendes, Schädliches für uns und für andere. So aussichtslos ist unsere Lage. Du bist ein natürlicher Mensch. Major Jan Thomas, der Gründer der Fackelträger, hat es in einem Büchlein, in einem Artikel so gesagt. Gott sagt uns, dass die alte Natur Adams in dir, die als das Fleisch bezeichnet wird, keine positiven Merkmale hat. Sie ist nicht zu retten. So sagt es auch Paulus. Ich weiß, dass ich durch und durch verdorben bin, soweit es meine menschliche Natur betrifft. Denn immer wieder nehme ich mir das Gute vor, aber es gelingt mir nicht, es zu verwirklichen. Für dein eigenes geistliches Wohlergehen ist es unabdingbar, dir klarzumachen, dass deine alte Natur nie ihr Wesen ändern wird. Zu der ganzen Schlechtigkeit, zu der sie heute fähig ist, wird sie auch morgen noch fähig sein oder in 50 Jahren, falls du da noch lebst. Das Fleisch in dir wird dann immer noch genauso böse sein wie heute und hat überhaupt nichts Rettenswertes an sich. Das Fleisch in dir hat nie aufgehört, die Sünde zu lieben und wird es auch nie tun. Wenn sich ihm auch nur die geringste Gelegenheit bietet, wird es immer seine Verdorbenheit und Bosheit bekunden. Deshalb schlummert auch in den frömmsten Menschen immer noch die allerschrecklichste Fähigkeit zum Bösen. Die frömmsten Menschen wissen das am besten, denn das Geheimnis ihrer Frömmigkeit ist, dass sie das zugeben. Sie haben oftmals durch bittere Erfahrungen gelernt, dass sich das Wesen nicht zum Guten verändert, wenn man das Fleisch versucht zu bessern, sondern nur, wenn man es vom Heiligen Geist ersetzen lässt. Nur der Heilige Geist kann das schädliche Verlangen des Fleisches außer Kraft setzen. Das sind deutliche Worte. Eigentlich auch erleichternde Worte. Eine tiefe Erkenntnis, ich kann nicht versuchen, mein normales, natürliches Wesen zu bessern und zu verändern. Da wird nichts draus. Da wird nichts draus. Das geht nicht. Wir Christen sind und bleiben Sünder nach unserer Natur. Jeder von uns, ohne Ausnahme. Was heißt das dann als Konsequenz? Sollen wir resignieren und sagen, so ist es halt? Dann leben wir eben so. Wir können es ja nicht ändern. Nein. Es gibt, das ist das Erste und Wichtigste, es gibt Vergebung. Und die brauchen wir. Die brauchen wir. Auch wir Christen, ja gerade wir Christen, weil wir immer wieder nach unserem Fleisch handeln. Weil das aus uns kommt, weil das an uns ist, weil wir das sind. Und das weiß jeder von uns. Wir leben täglich, stündlich von der Vergebung. Das ist das Gegenmittel. Und es gibt ein zweites. Die Bibel nennt das Heiligung. In uns wohnt der Heilige Geist und der entfaltet sich. Heiligung heißt nicht, ich mache mich immer besser oder ich werde immer besser gemacht, sondern der Heilige Geist bestimmt immer mehr mein Denken, mein Reden, mein Fühlen, mein Tun, meine Hände, meine Füße. Und diese Heiligung, die geschieht nicht so, dass man langsam aber sicher die natürliche Art verändert, sondern die geschieht, hat ihre Wurzel in der Neugeburt. Das sagt Jesus dem Nikodemus. Wir lesen es nochmal, Johannes 3, 5 und 6. Ganz wichtige Worte. Johannes 3, Vers 5 und 6. Der Nikodemus bei Jesus.
Ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was vom Geist geboren ist, das ist Geist.
Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch und das bleibt Fleisch. Da kann man nichts machen. Das bleibt so. Das ist so. Aber was vom Geist geboren ist, dieses Neugeschehen, wenn jemand sagt, ja, Herr Jesus, ich vertraue mich dir an, dann geschieht etwas in ihm. Dann geschieht nicht, dass mein Fleisch heiliger wird. Das bleibt Fleisch. Die Falten, die kommen früher oder später, das vergeht. Das geschieht nicht. Aber es geschieht das, dass dieser innere Mensch, der geistliche Mensch, immer mehr in meinem Leben bestimmt. Immer mehr. Von Neuem geboren werden. Nicht mehr unmündige Kinder, so nennt Paulus die Korinther, sondern jetzt Wachstum des inneren Menschen. Nicht mehr Streit, was hier heißt, es ist Streit unter euch, eigentlich wörtlich Selbstbehauptung. Jeder will sich gegen den anderen durchsetzen. So ist das in der Welt. Das ist Fleisch, das ist unsere natürliche Art. Wenn da einer kommt und steckt alles ein und er, ja, haut nur auf mich drauf, ich ertrage an, dann sage ich schon Bämul. Unsere Fleischesart, unsere natürliche Art ist eine kämpferische Art, wo ich mich durchsetze, wo ich mich behaupte. Aber das ist nicht die geistliche Art. Wir haben das letzte Mal das schon gesagt, wie unwahrscheinlich anders das ist. Wir fassen das gar nicht mehr, uns ist das so gewohnt, weil wir es auch gar nicht tun, wenn dir jemand einen Streich gibt auf die eine Wange. So, die fleischliche Art, was macht die? Die macht eine Faust und haut zurück. Die geistliche Art, dem biete auch die andere da. Für uns völlig ungewohnt. Völlig ungewohnt. Wo steckst du ein? Ohne dich zu wehren, obwohl du im Recht bist. Das ist die geistliche Art. Streit, mich behaupten, mich aufspielen. 1. Korinther 13, diesem Kapitel, das ist nicht nur ein schöner Hochzeitstext, sondern das beschreibt die fleischliche Art. Und die geistliche Art. Die geistliche Art ist die Art der Agape, sich für jemand hingeben. Da heißt es in Vers 4, die Liebe ist langmütig und freundlich. Und jetzt, sie eifert nicht, sie treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Alle diese Nichtsätze, das ist die fleischliche Art. Ganz normal, wie wir Menschen uns durchsetzen, wie wir uns behaupten. Die geistliche Art, langmütig, einen langen Atem haben, erdulden, ertragen, freundlich. Von Herzen den anderen mögen. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Grundversuchung nicht nur des einzelnen Christen, sondern der Gemeinde Jesu ist und bleibt, dass immer wieder die fleischliche Art die Oberhand gewinnt. Wie wachsen wir eigentlich in der Heiligung? Wie wachsen wir? Nochmal, Paulus, Römer 8, 23, ein ganz wichtiger Vers. All das kann nicht sein. Ist egal. Durch den Geist die Werke des Fleisches töten, sagt der Paulus. So wächst man in der Heiligung. Durch den Geist die Werke des Fleisches töten. 13, nicht 23, danke. Das heißt, dem Geist Gottes in mir Raum geben. Was heißt das jetzt ganz konkret? Dem Geist Gottes Raum geben, das bleibende, ständige Tun und Wirken des Geistes Gottes im Leben eines Kindes Gottes erdeckt ihm auf, was Sünde ist in seinem Leben. Erdeckt ihm auf, was Sünde ist. dem Geist Gottes Raum geben, dass ich jetzt sage, mich drunter stelle, ja, das ist Sünde in meinem Leben, wie ich mich da benehme, wie ich mich behaupten will, wie ich vorgehe, wie ich in meiner Ehe mich durchsetze, wie ich meine Kinder behandle, wie ich in der Gemeinde auftrete, sodass andere durch mich verletzt werden, wie ich meinen Vorteil suche. Das ist Sünde. Das deckt mir der Geist Gottes auf in vielerlei, vielerlei leisen Tönen. Dem Geist Raum geben, ich will diese Sünde nicht mehr tun. Dass ich mit einstimme, ja. Verändere mich. Willst du das wirklich, diese Veränderung? Dann sag das dem Geist Gottes, du kennst deine Sünden. Du weißt auch die Sünden, die an dir kleben, wie mit alles Kleber. Die kriegst du nicht los, von dir aus. Dann sag, ja, ich will das nicht mehr. Wirke an mir. Und bekenn das ganz offen. Ich kann mein Fleisch nicht ändern. Es ist so bei mir. Es ist so. Bruder Haubenessel hat das letzte Mal darauf aufmerksam gemacht, mich noch im Gespräch, einen großen Unterschied zwischen Jesus als Mensch und uns als Menschen. Jesus bringt nicht diese ganze Kette der Erbanlagen mit, gezeugt vom Geist Gottes. Unser Fleisch ist geprägt durch unwahrscheinlich viele Gene, die uns bestimmen. Und ich kann das nicht verändern. Ich kann dieses Gen, das mich dazu antreibt oder ich weiß nicht, diese Veranlagung, ständig den großen Max zu spielen, ich kann das nicht rausschießen aus meinem Erbgut. Ist da. Aber ich kann sagen, Geist Gottes, danke, dass du mir das aufdeckst, dass das so nicht recht ist, dass das stört, dass das in der Gemeinde kaputt macht. Ich will das nicht mehr. Bitte verändere mich. Aber dann musst du es auch aussprechen. Gerade an den Stellen, wo du dich langsam dran gewöhnt hast, das ist halt so. Nein, es ist nicht halt so. Sondern der Geist Gottes hilft und ändert, dass unser innerer Mensch sich entfaltet. Wachsen in der Heiligung. Ich rufe den Geist zur Hilfe. Ich rufe zur Hilfe. Nicht ich versuche, mich zu retten. Ihr kennt ja dieses Erlebnis damals schon, jetzt vor vielen Jahren. Wir waren da unterwegs in Marokko. Da war ein wunderschöner Strand und wir haben nach langen Tagen der in der Wüste waren völlig verschwitzt und dreckiges Fleisch. Dann herrlich jetzt hineinzugehen und zu baden. Da standen zwar große Tafeln, aber keiner von uns konnte Arabisch. Und dann sind wir ins Meer. Und ich habe da von ungefähr 100 Meter weiter am Strand eine Gruppe junger Leute gesehen. Da hat sich einer ein Seil umgebunden. Ich habe gedacht, ist ja interessant, erleben wir eine Rettungsübung mit. Und wir waren da im Meer und plötzlich zieht mir's den Boden unter den Füßen weg. Und mit einer Urgewalt hat's mich hinausgezogen und ich habe geschrien um Hilfe. Und dann kam ein Freund, der Reinhold, guter, perfekter Schwimmer, aber den hat's mit rausgerissen. Und ich habe gedacht und gewusst, jetzt ist mein Leben zu Ende. Da können wir uns nicht mehr retten aus dieser Situation. Da hilft alles Rudern und alles Schwimmen nichts mehr. Und dann plötzlich hat uns einer gepackt. Das war dieser junge Mann, der das Seil um den Bauch hatte. Den hatten die hinausgelassen und der war ganz hinten. Und wie es uns vorbeigezogen hat, hat er uns gepackt und dann wurden wir am Seil reingezogen. Das heißt, den Geist zur Hilfe rufen. Ich ehrlich sage, Herr Jesus, ich habe es jetzt x-mal probiert. X-mal. Dass ich nicht mehr so blöde Bemerkungen mache. Ich habe es x-mal probiert, dass ich diesen Sorgengeist, der mein Leben so negativ prägt, dass ich das verändere. Ich kann es nicht. Mich zieht es immer wieder hinaus. Ich kann nur kommen und bitte, greif du mich jetzt. Wer so ehrlich betet und kommt, wird erleben, dass sich in seinem Leben was entfaltet. Wachsen in der Heiligung, das dritte, ich öffne mich in der Seelsorge. In vielen Bereichen, wo wir sündigen und schuldig werden, da braucht es das, dass ich die Hilfe eines anderen Christen in Anspruch nehme, dass mir ganz bewusst laut Vergebung zugesprochen wird. Wir sind Hörmenschen. Für mich ist das immer ein unwahrscheinlich entscheidender Augenblick. Das ist herrlich beim Abendmahl. Und deshalb spreche ich dir im Namen Jesu Christi die Vergebung aller deiner Sünden zu. Kannst du das packen, fassen? Wir Christen, wir brauchen die Begleitung anderer. Wir brauchen die Begleitung anderer. Und zwar auch deswegen, weil uns das demütigt. Weil das meinen Stolz bricht. Das ist das Härteste, was in meinem Fleisch da ist. Mein Eigenstolz. Und jetzt komme ich zu einem anderen und sage, du, das gibt's in meinem Leben. So ist das bei mir. Ich sag das vor dir. Ich spreche das aus. Und ich bitte um Vergebung, dass du mir das zusprichst im Namen Jesu. Seelsorge ist keine Psychotherapie. Der Seelsorger ist nicht dazu da, die Seelsorge aneinander. Da brauche ich keine großen psychologischen und was weiß ich für Kenntnisse. Ich brauche nur dieses schlichte Vertrauen, so jemand seine Sünde bekennt, darf ich ihm im Namen Jesu Christi die Vergebung zusprechen. Ich muss nicht eintreten in einen psychotherapeutischen Prozess oder so. Das hilft. Bei vielerlei Verbiegungen in unserem Leben hilft uns das, ich sage es einmal so, mit unserem Fleisch besser zurechtzukommen. Da ist Psychotherapie und all diese Dinge sind eine gute Hilfe, aber es hilft im tiefsten nichts in meinem geistlichen Menschen. Der braucht keine Psychotherapie. Der braucht direkten, vollmächtigen Zuspruch der Vergebung. Ein großer Unterschied. Ist wichtig für viele Menschen, wahrscheinlich für jeden von uns, dass wir mit unserem Fleisch besser zurechtkommen, weil das ist oft sehr verbogen. Da sind viele Dinge schief und machen mir das tägliche Leben schwer. Aber wenn es um den geistlichen Menschen geht, dann braucht es das vollmächtige Wort vom Herrn. Der geistliche Mensch ist nicht psychotherapeutisch behandelbar. Ich öffne mich in der Seelsorge. Wachsend in der Heiligung, ich entschuldige mich nicht mehr. Ein ganz wichtiger Punkt. Ich entschuldige mich nicht mehr. Die seien der gottlosesten Sätze, die ein Christ sagen kann, so bin ich halt, so bin ich halt. Tja, das ist Fleisch. Das ist Fleisch, aber das ist doch keine Entschuldigung. Durch keine Entschuldigung, sondern durch den Geist die Werke des Fleisches töten. Du kannst diesen Satz vom Heiligen Geist aussprechen, so bin ich halt. Aber ich möchte nicht so bleiben. Ich möchte für dich brauchbar sein. Ich möchte, dass sich das in meinem Leben verändert. So wächst ein Mensch aus dieser Sehnsucht heraus. Hast du diese Sehnsucht noch? Oder hast du dich mit deinem Fleisch abgefunden? Das ist meine Art. Diese Sehnsucht, ich möchte dir, Jesus, immer brauchbarer werden. Ich möchte immer mehr deine Art an mir tragen. Ich möchte für Menschen durchscheinend werden für dich. Nicht, dass ständig dieses Gerede kommt, das ist die Christen, das ist die Kirchenleute. Sie sind doch genau gleich wie die anderen. Und wenn wir ein bisschen tiefer bohren, dann kommt genau das Gleiche raus. Ich möchte, dass das für mich aufhört. Und dass das auch sichtbar wird. Am Umgang zum Beispiel mit dem Geld. Am Umgang mit anderen Menschen, an dem, wie ich klage, meinem ständigen Jammern. Ich möchte, der Herr Jesus hat nie gejammert. Ich möchte, dass das sichtbar wird nach außen. Mich treibt etwas anderes. Ich werde anders bestimmt. Ich freue mich an diesem Tag. Ich freue mich, dass ich lebe. Ich entschuldige mich nicht mehr. Und wachsen in der Heiligung, das heißt, ich habe ein neues Selbstbewusstsein. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin ein Kind Gottes mit all den Macken immer noch. Ich habe überall noch das Fleisch, aber ich bin ein Kind Gottes. Das ist mein Selbstbewusstsein. Wisst ihr, unsere Minderwertigkeitskomplexe, die wir in so vielfältiger Weise oft herumtragen, die sind eigentlich, da machen wir unserem Herrn Schande. Machen wir unserem Herrn Schande. Das beginnt mit unserem Körper. David kann beten, ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Vielleicht hat es der David da leichter gekannt. Steht ausdrücklich im Samuel, er war von schöner Gestalt und bräunlicher Farbe. Also alle Schönheitsvoraussetzungen. Aber er hat sicher im Laufe der Zeit auch ein Beichle gekriegt. Nehme ich doch an. Das ist mein neues Selbstbewusstsein, dass ich Ja sage zu meinem Körper. Wie schreibt der Apostel hier? Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Gottes Tempel, mein, so weit heiligt er mich. Mein Fleisch, da wohnt der Herr Jesus drin. Dass ich meine Minderwertigkeitskomplexe weglege. Ich bin halt nix, ich gehöre halt nix. Ha, er gebraucht mich, wenn ich mich ihm immer mehr zur Verfügung stelle. Mein neues Selbstbewusstsein, ich bin ein Kind Gottes. Herr, jetzt setz mich ein, wirke durch mich, handle mit mir. dass das dein Morgengebet ist. Herr, ich gehe in diesen Tag, ich habe so viel, was sein muss, was da alles drin ist. Heute schneit es, ich muss Schnee schaufeln heute und alles ist, muss man ja. Die Gemeinde schreibt es vor, so viel ist vorgeschrieben. Aber Herr, ich will dir zur Verfügung stehen. Handle du durch mich. Pietisten sind fromme Leute. Schön, wir gute Leute. Aber Pietisten neigen dazu, sich selber schlecht zu machen. Eine Gefährdung. Sich selber schlecht zu machen. Das ist ein schönes Lied, das begleitet mich von früher Kindheit an und trotzdem ist nicht ganz richtig. Wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein, ist eigentlich alles nur Leid, Arbeit und Pein. Die Geburtstagsfeier kürzlich, es war Leid, Arbeit und Pein. Die Weihnachtsfeiertage, wo wir da zusammen waren als Familie, so fröhlich. Leid, Arbeit und Pein. Es gibt doch so viele erfüllende, schöne, erfreuende Strecken in unserem Leben. Wisst ihr, ich freue mich, ich weiß nicht warum, dieses Mal in besonderer Weise auf Israel. Weil ja schon im Programm haben wir 2, 3 neue Dinge drin, die mich persönlich ganz arg beschäftigen. Ich kann jetzt nicht sagen, wenn wir da am 28. Mai losfliegen, Leid, Arbeit und Pein. An der Tätig Leiderheim bleiben. Das lohnt sich ja nicht. Nein, dass wir das Annehmen, auch und gerade das gehört zum Selbstbewusstsein der Kinder Gottes, dass wir auch die Freuden, das Schöne, was der Herr auch in unsere fleischlichen Tage hineinlegt, dass wir es mit Dank annehmen und leben. Das gehört auch zum Wachsen in der Heiligung. Der Dank, dass ich freuen, das Loben ist nicht so, wie wir es manchmal im Gottesdienst tun, besonders in den modernen Gottesdiensten. So, jetzt kommt der Eingangsteil und dann kommt die Lobpreiszeit. Beschränkt so 20 Minuten Lobpreisen. Ist ja schön, ist herrlich, Lobpreisen. Aber ist es auf die 20 Minuten beschränkt? Gibt es in deinem Tag Lobpreis, dass ich da sitze am Tisch heute Mittag und, Leute, das war ein klasse Kartoffelsalat. Das ist ein Geschenk vom Herrn. Da hat mein Schwager einen Laden entdeckt in Tübingen. Die führen über 60 Kartoffelsorten. Und zwar auch schon uralte, die es überhaupt nicht mehr gibt. Und jetzt hat er mir 6 Kartoffeln mitgebracht und hat gesagt, die geben einen herrlichen Kartoffelsalat. Kostet eine 1 Euro. Die habe ich also heute gekocht. Ich habe gekocht. Weil die Wildrut hat eine eitrige Angina. Da bin ich gerade zuständig. Aber das war herrlich Lobpreis. Ich habe richtig Lob gepriesen, als ich diesen Kartoffelsalat fertig hatte. Leute, der hat geschmeckt wie eine Eins. Selber gemacht, ja. Das Einzige, was mir missraten ist, ich schneide immer die Zwiebel so grob. Und er beißt so hoch. Die Zwiebel müssen ganz fein sein, gell? Sonst. Aber ich kann euch den Kartoffelsalat nicht empfehlen, weil das so teuer ist. Aber vielleicht ein- oder zweimal im Jahr eine Lobpreiszeit. Herr, dass du solche Kartoffeln wachsen lässt. Schärlich. Ich weiß nicht einmal, wie sie heißen. Aber mein Schwager weiß, ich lasse mir's mal wieder besorgen. Dann mache ich wieder einen Kartoffelsalat. Ist doch herrlich, das ist Lobpreiszeiten. Oder wenn man dann, als wir am Essen saßen und wir haben so einen wunderschönen Blick da rüber auf die Alp und heute hat es so geschneit und die Wildred hat ganz gestaunt, trotz ihrer Angina, hat gesagt, das ist doch einfach herrlich. Ja, nicht Leid, Arbeit und Pein. Dass wir das genießen, auch in unserem Leben. Das gehört mit zur Heiligung, mit zur Freude der Christen. So, jetzt machen wir Pause. Es täte ja auch nicht glauben, dass wir bei der Abendbibelschule Salatrezepte austauschen. Also, Dita, hat schon jemand mal das gehört? Das sind jetzt neue Salatkartoffeln. Muss man aufschreiben. So. Die zweite große Gefährdung damals in Korinth, und das gilt bis heute, wir machen uns von Menschen abhängig. Das ist unsere zweite Überschrift. Ich könnte auch so formulieren, wie ich mit und vor anderen bin. Die Christen in Korinth berufen sich auf Personen. Ich bin des Paulus, des Apollos, des Petrus. Ich bin des, der Genitiv, eigentlich, ich bin von ihm bestimmt. Das ist mein Vorbild, von ihm bis hin zu dem, ich bin von ihm gezeugt. Wie ist das eigentlich? Mit den Leiterpersonen, mit vollmächtigen Leuten im Reich Gottes. Also nicht Leid, Arbeit und Pein, sondern zunächst der Dank. Dank, dass Gott solche Menschen macht, beruft und einsetzt. Danke für Jesus Zeugen. Wir haben einen reichen Schatz, gerade wir in Württemberg, durch die Jahrhunderte. Was da alles für vollmächtige Jesuszeugen geprägt und verändert haben. Sie brauchen, das ist meine zweite Bemerkung dazu, nicht Verehrung, sondern besondere Fürbitte. Besondere Fürbitte. Besonderer Dienst setzt besonderen Versuchungen aus. Deshalb Dank und besondere Fürbitte. Und das Dritte, Sie einordnen, Sie sind Mitarbeiter, nicht Chef. Der Chef ist der Heiland. Sie sind Mitarbeiter. Eigentlich ganz wörtlich Mitarbeiter, die mit aufpflügen. Das ist das erste Geschäft, wenn ein Acker etwas bringen soll. Zuerst muss gepflügt werden. Mit Aufpflüger. Und dann heißt sie pflanzen auch und sie begießen. Sie pflanzen, das heißt, sie säen. Der Same ist das Wort. Und sie begießen den anderen anleiten, mitgehen. Jesus allein kann wachsen lassen. Deshalb Achtung vor Menschenverehrung. Dank, Fürbitte, Freude an ihnen, aber keine Verehrung. Sie sind Fleisch. Schon in ihrer äußeren Art. Und sie sind, sagen wir so abgekürzt, sie sind Sünder. Sie sind Sünder. So wie jeder von uns. Auch der in besonderer Weise beauftragt und begabt ist. Eigentlich erkennt man einen vollmächtigen Leiter am schnellsten an der Demut. Dass er nichts aus sich macht, dass er sich nicht ständig vorne nachstellt, dass er nicht alles an sich zieht. Mein Vertrauen, mein Glaube gründet sich nicht auf Menschen. Ich kann dadurch Ermutigung erfahren, das ist klasse. Ich kann dadurch viel Hilfe erfahren. Aber einen anderen Grund kann niemand legen, kein Mensch, nur Jesus Christus. Auf ihn vertraue ich. Es haben sich dafür Seidenwege und Seidenkirchen und Seidengruppen entfaltet, da vor einiger Zeit, ich weiß jetzt schon nicht mehr den Namen, da im Bayerischen Wald so eine Gemeinschaft, und die hat immer mehr auch Fuß gefasst in anderen Gemeinden. Und das Ergebnis war immer ständig Spaltung, und man musste diesem Chef, ich glaube Bauer hat er geheißen, oder heißt er, dem musste man bedingungslos gehorchen. Sonst war es nichts. Immer wo ein Mensch bedingungsloser Gehorsam verlangt, alle Finger weg. Alle Finger weg. Wir sind von Menschen abhängig, aber wir dürfen uns auf Christus gründen. Für ihn und durch ihn. Wie ein Leiter, wir bauen, so jemand baut, steht ausdrücklich da. Das ist unser Leben als Christen, bauen, eigentlich ganz wörtlich, sich niederlassen, daheim sein, sich einrichten. Wir bauen die Gemeinde Gottes mit. Und jeder an seinem Platz und seinem Ort. Diesen, wir arbeiten mit am neuen Tempel Gottes. Das ist unsere Würde. Das ist unsere Würde. Nicht das eigene Bauen. Wir sind auf dieser Welt, ich sage es einmal ganz abgekürzt, nicht um uns selber zu erbauen, sondern um die Gemeinde Jesu mitzubauen. Das ist unser tiefster Sinn. Das ist unser tiefster Sinn. Nicht um eigenes zu bauen, sondern um Gottes Reich zu bauen. Und das kann man nun auf vielerlei Weise. Das heißt nicht, wenn ich als Handwerker tätig bin, dann schaffe eigenes. Nein, ein ehrlicher Handwerker mit guter Arbeit, in freundlicher Weise, der auch pünktlich kommt, ist ein Zeugnis für den Herrn. Ist ein Zeugnis für den Herrn. Da baue ich mit, da öffne ich Menschen fürs Reich Gottes. Weil das heute immer seltener wird. Gottesdienst ist nicht nur, wenn ich Lobpreiszeit in der Kirche halte oder Lobpreiszeit für mich, sondern jede Arbeit, jedes Tun wird Gottesdienst, weil ich diene ihm, was ich da mache, soll ihn verherrlichen, soll ihn deutlich machen. Natürlich ein Maler, da kommt es zunächst darauf an, er hat die rechte Farbe und macht die rechte Wände und das sieht alles klasse aus. Aber wenn nachher die Leute sagen, ha, mit dem war er wohl zufrieden. Der versteht sein Geschäft und der war noch so pünktlich und fleißig und freundlich dabei. Was braucht's mehr? Das öffnet für Jesus. Das öffnet für die Gemeinde. Unsere Werke. Unsere Werke. Es wird das Werk eines jeden offenbar werden. Wichtig, ganz wichtig, es steht hier nicht das Aktiv. Man kann eigentlich nicht Werk übersetzen, man müsste übersetzen Gewirktes. Das, was der Geist Gottes aus mir tun kann. Nicht das, was ich mir vorgenommen habe, was ich tue. Was der Geist Gottes durch mich tun kann. Das durch ihn Gewirkte. Alles, was ich aus mir tun. Wie heißt in diesem, haben wir in der Jungenschaft gesungen, alles, was wir selber wollen, ist verdammt zu schnellem Tod. Kennt jemand das Lied? Wie heißt es?
Ja, also, ich kann es auch nicht mehr so gut. Aber das hätte ich auch noch gewusst, was er gerade gesagt hat.
Das hast du auch noch gewusst. Wenn jemand bis nächste... Herr, jawohl, danke. Das haben wir gesungen in der Jungenschaft. Alles, was wir selber wollen, ist verdammt zu schnellem Tod. Was ich aus mir will und was ich für mich will, das Gewirkte, was der Geist aus und mit mir tun kann. Paulus sagt, das aus mir Gewirkte, Holz, Heu, Stoppeln. Was sind diese drei Dinge? Alle drei. Brennbar. Vergänglich. Eigentlich Abfall. Abfall. Für Holz steht hier tatsächlich im Griechischen Brennholz. Also das nicht jedes Holz, sondern Brennholz, Heu, vertrocknetes Gras, abgeerntete Felder, Stoppeln. So sieht das aus, was wir tun. Was auf irdische Ehre aus ist. Der Herr Jesus macht das sehr deutlich. Das können sehr fromme Werke sein. Holz, Heu, Stoppeln. Matthäus 6. Dann macht er das deutlich, was das ist. Habt Acht auf eure Frömmigkeit. Wenn du Almosen gibst, du sollst es nicht vor dir ausposaunen lassen, zur eigenen Ehre. Und jetzt kommt immer wieder dieses Sätzlein, sie haben ihren Lohn dahin. Die kriegen Ehre. Die kriegen Ehre. Aber die vergeht. Sogar beim Beten, wenn ihr betet, sollt ihr nicht so sein, dass ihr an den Synagogen, an den Straßenecken steht, damit ihr von den Leuten gesehen werdet. Wahrlich, ich sage euch, ihr habt euren Lohn dahin. Das ist schon Lohn, wenn da so ein Frommer dasteht und entrückt und entzückt betet und die Mutter sagt, guck, das ist ein frommer Mann. So soll es schon mal werden. Hat daheim der schon Ehre ein, aber das ist für Gott. Auch ganz fromme Werke können hier Holz, Heu, Stoppeln sein. Alles, was sich nicht durch den Tod hindurch bewährt, denn das ist das letzte Feuer. Wie heißt das Liedvers? Wenn dann das Windlein des Todes dreinbläst. Das ist die Bewährungsprobe. Was bleibt? Was bleibt? Gold, Silber, Edelsteine. Das ist Bleibendes. Allerdings, was ist Gold, Silber und Edelsteine? Was haben die jetzt gemeinsam?
Die bewähren sich im Feuer. Also bei den Edelsteinen weiß ich nicht, aber Gold und Silber im Feuer.
Die bewähren sich im Feuer. Ja, sogar noch mehr. Sie werden ausgeschmolzen durch Feuer. Und erst dann erhalten sie ihre wahre, reine Gestalt. Edelsteine müssen herausgehauen werden. Und dann geschliffen. Ausgeschmolzen, herausgehauen. Das zeigt, jetzt kommen wir wieder ein bisschen Leid, Arbeit und Pein. 1. Petrus 1, Vers 7. Es gibt Leid, Arbeit und Pein im Leben des Christen. Aber nicht alles, das wollte ich vorher sagen. 1. Petrus 1, Vers 7. Wer hat's? 6 und 7.
Dann werdet ihr euch freuen, wie ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird. Zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird, Jesus Christus.
So. Durch das Feuer geläutert. Übrigens, die ihr jetzt eine kleine Zeit, also nicht ständig. Durch die Leiden, durch die Hitze der Verfolgung. Wie hat einer einmal gesagt, dieser Satz hat mich ganz tief bewegt. Leiden sind Umarmungen Gottes. Leiden sind Umarmungen Gottes. Nehmen wir es jetzt mal ganz direkt für uns, wörtlich unsere Krankheiten, mancherlei Unglück, Nöte. Das sind nicht Zeichen, dass der Herr uns jetzt mit der Rute schlägt, sondern sie sind Umarmungen Gottes, damit euer Glaube als echt erwiesen wird. Ja, ich bin krank, mein Fleisch ist ganz arg schwach, aber ich lobe meinen Herrn. Ich bin von ihm gehalten. Umarmungen Gottes. Festhalten, gerade in den schweren Strecken, bis hinein festhalten in der Hitze der Verfolgung. Für uns ist das so fremd. Aber unsere indischen Brüder und Schwestern, da gibt's keine Namenschristen in dem Sinn. Ich sag's noch einmal so direkt. Ein indischer armer Mensch wird vom Staat subventioniert, bekommt eine weiße Karte. Mit dieser Karte kann er einkaufen 2 Rupien für 1 Kilo Reis. Das ist wirkliche Hilfe. Wenn er Christ wird, wird ihm als erstes diese Karte entzogen. Er kann jetzt immer noch Reis kaufen. Er geht in den Laden, aber ohne Karte zahlt er 22 Rupien. Da muss es sich bewähren, ob er Christ ist und bleibt. Ob ich 2 Rupien zahle oder 22. Und zwar jeden Tag. Da gehe ich da rein und denke, Mensch, bin ich blöd, zahle 22 Rupien. Ich brichte mir nur den Punkt, den Delek hinzumachen, zum Zeichen. Das muss ja gar nicht sein, ich bin wieder Hindu. Da zahle ich 2. Jeden Tag diese Bewährung. Und das wird auch auf uns kommen. In der Zeit, wenn der Antichrist kommt, man wird weder kaufen noch verkaufen können. Man habe den Delek, das Mahlzeichen des Tieres. Wir wissen noch nichts von dem, was es heißt, in der Hitze der Verfolgung zu stehen. Lassen wir es uns, schau das an, wie eine Gemeinde wächst. Es ist nicht irgendwie etwas zum Wundern oder was weiß ich, sondern wenn aus 2 Christen, so war das Anfang 1970, heute eine Kirche geworden ist mit mehr als 180.000, die versammeln weit mehr als 120.000, die sich haben taufen lassen. Leute, Die ist ausgeschmolzen. Die ist in der Hitze der Verfolgung entstanden. Und diese Gemeinde wächst. Wir sind keine wachsende Gemeinde mehr hier in Deutschland. Weithin nicht mehr. Wenn du sehen willst, wie Gemeinde Jesu wächst und wo sie wächst, dann musst du auf die verfolgte Gemeinde schauen. Da wächst sie. Dritte Überschrift und dritte Versuchung, die falsche Weisheit. Was ich vor mir und vor der Welt bin. Weisheit eigentlich, jetzt geht es nicht ums Köpfli, ich kann schnell Bruch rechnen oder Wurzel ziehen oder so, sondern Weisheit, das meint Lebensklugheit. Wie gestalte ich mein Leben? Wie lebe ich in dieser Welt? Gibt es einen ganz, ganz zentralen Vers, der ist im Alten Testament, der gilt aber ungestreift ins Neue hinein. Psalm 119, Vers 105, den kennen wir auswendig. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Dies Weisheit. Das Wort Gottes zeigt mir die Fußstapfen. Lebensklugheit. Es geht nicht nur um die Frage, wie komme ich in den Himmel? Das ist eigentlich für uns gelöst. Da haben wir keine Probleme. Natürlich, wir kommen in den Himmel durch Jesus, weil wir ihm vertrauen. Es geht um die andere Frage mit, wie lebe ich in dieser Welt? Wie lebe ich in dieser Welt? Da sind wir ja in dieser Welt. Ich habe mir extra dieses Bild gekauft vor einigen Jahren, das schon bei meiner Oma hing, der breite und der schmale Weg. Kennt ihr das noch? Da wird ja alles das dargestellt, wie lebe ich in dieser Welt. Ein bisschen ist pietistisch Leid, Arbeit und Pein, wenn man das sich mit dem Stecken hochquält auf den Berg. Es ist ja schön, dass da droben eine herrliche, goldene Stadt ist. Es war eben zur Zeit gebunden. Und auch das, was auf dem breiten Weg da alles, also da ist Theater, glaube ich, arg schwierig und das Kino. Und es ist auch im Grund heute, wenn man das sieht, was da alles unter dem Decknamen Kunst veranstaltet wird. Aber es soll etwas deutlich machen, es braucht Hilfe zur Orientierung, einen Weg. Es gibt vier Stolperfallen auf diesem Weg. Wie lebe ich in dieser Welt? Die erste große Stolperfalle ist die Sorgenfalle. Dass ich mir ständig und um alles, besonders um mich und meine Zukunft, Sorgen mache. Spricht der Herr Jesus ganz offen an seiner ersten Predigt. Ihr sollt nicht sorgen und sagen, was werde ich essen, was werde ich trinken, womit soll ich mich kleiden, nach solchem allem trachten die Jesuskinder. Nein, die Heiden. Es gibt so viele Christenheiden. Mit der jetzt. Für die ist das die ständige Sorge. Es gibt die Geldfalle, die hängt ganz eng mit der Sorgenfalle zusammen. In dieser Geldfalle stecken wir heute immer mehr. Bei uns ordnet sich alles, jetzt sage ich mal, ich bin kein Kenner, aber so wie ich das einschätze, bei uns ordnet sich alles unter die Frage der Gewinnmaximierung. Wie bekomme ich möglichst viel? Ich für mich persönlich denke, das ist ja interessant, dass solche Länder, In Italien, da lebt man anders wie bei uns. Griechenland, das sei ja die Schlamper, die denkt nichts. Portugal, sind lauter südliche Länder mit einer anderen Lebensart, wo es nicht so arg ums Geld geht. Die geraten zurzeit ins Straucheln. Das ist auch eine Linie, wo man sehen muss, die Geldfalle. Und wir hocken drin. Die Ehrefalle, die kennt jeder von uns. Und ich sag's ganz direkt, die Sexfalle. Was nimmt das heute zu, diese sogenannten modernen Medien? Dass auf den Schulhöfen von diesen Handys oder was das alles ist, was die Kinder haben, da kannst du ungebremst Sexszenen runterladen. Die werden untereinander getauscht. Da wird von Kind auf, von Jugend auf, Verderben gelegt. Dass wir darauf achten, es gibt viele, sage ich jetzt sehr bewusst, aus eigener seelsorgerlicher Kenntnis, es gibt viele fromme Christen, Männer, junge Männer, die sitzen in der Pornofalle an ihrem PC. Das ist so verschwindend einfach. Man klickt sich da ein und ist drin und bleibt drin. Lebensklugheit. Durch den Geist die Werke des Fleisches töten, dass ich sage, Herr Jesus, das packt mich. Ich kann gar nichts dafür, denke ich. Ich habe so oft versucht und jedes Mal fast klicke ich da drauf. Und wenn ich höre, dass an die Tür geht und meine Frau kommt, schnell weg. Lass ihn rein, sag ihm das. Dass der Weg wieder weitergeht. Diese Weisheit, dieses, ich kann machen, was ich will, was mich befriedigt, der werde ein Narr, eigentlich ganz wörtlich, der werde einmal ganz einfältig, dass er nur noch eines sieht, nämlich was sagt Jesus, was sagt sein Wort. Wir dürfen in der Freiheit leben. Alles, was ich muss, tun muss, das macht mich zum Sklaven. Alles, was ich muss, aber im Grund nicht will, wo ich tun muss, was ich nicht will. Immerhin kochen muss man. Aber das will man ja auch. Vielleicht will es heute nicht, aber noch nur der Magen so, dann muss es morgen machen. Manche hausfraulichen Tätigkeiten sind wirklich Sklaventreiberei. Gell? Weil Wildrud sagt immer, wenn ich biegle, muss. Ich habe aber auch noch nicht gelernt, ein Hemd zu biegeln. Ist das schwierig? Wer kann es denn von euch Männer? Zwei, drei. Das ist toll. Also ich glaube, wenn mein Wildrud immer sagt, jetzt muss er wieder biegeln, kann man nicht irgendwas eine Musik machen oder so, dass mir es ein bisschen leichter fällt. Kommt was Gutes im Fernseher. Vielleicht lerne ich es auch noch. Bitte? Oh, ich biegle eigentlich gern. Meine Hosen mache ich immer selber. Da macht sie mir Biegelfalten nicht gerade genug. Hosen biegle ich selber. Aber das Beste ist, man kauft Hemden, wo man rebiegeln muss. Gell, das gibt's. Gibt's. Also, wie sind wir jetzt da drauf gekommen? Alles. Alles, was ich muss und nicht will, da geht es jetzt um meine Lebensgestaltung. Was ich muss und nicht will, ich, elender Mensch, das Gute wollen, das war klar, aber tun konnte ich es nicht. Der neue Wille, diese Lebensklugheit, ist ja der Geist Gottes mahnt. Der Geist Gottes ist nie ein Schreier. Das ist nie ein Schreier. Sondern der Geist Gottes ist ein leises Reden. Und zwar deswegen, weil das per Du geht. Wenn zwei sich unterhalten, da schreit man ja nicht wie der Blöde, sondern da redet man ganz normal miteinander, flüstert manchmal sogar, wenn es zum Liebesgespräch wird. Das ist das Wesen des Geistes, weil er nicht zur Menge redet, sondern per Du. Deshalb redet der Geist Gottes leise. Achte darauf, achte darauf. Wo hörst du in deinem täglichen Tun, und der Geist Gottes lässt dich nicht im Stich, wenn du das bittest. Ich möchte heute von dir geführt werden. Dann wird er ein leises Nein sagen bei manchen Dingen, die du tun willst. Achte darauf. Aber auch ein leises Ja. Ja, gut. So ist richtig. Zum Beispiel im Gespräch mit jemandem, wo ich genau merke, er steckt in einer schwierigen Situation, da bin ich darauf angewiesen, dass der Geist Gottes Ja sagt. Ja, das kann ich jetzt fragen. Ja, geh in diese Richtung. Ich kann die Stimme des Geistes Gottes verstärken. Und zwar, wenn ich täglich darum bitte. Es gilt ein Hineinleben in dieses Hören. Ein Hineinleben. So. Das ist bei dieser, was ihr auf Erden binden oder lösen werdet, da geht es um diese Vollmacht, Sünde zu vergeben oder Sünde zu behalten. Wo ich genau sehe, er will nicht aus dieser Sünde herausgehen, muss ich ihm das sagen, das wird dein Leben ins Verderben führen. Ich kann dir nicht vergeben im Namen Jesu. Das ist eine ganz schwierige Aufgabe. Ganz schwierig. Wenn jemand in der Gemeinde Jesu Mitarbeiter ist mit und lebt in einer offenkundigen Sünde und ich muss ihm das sagen, du, das bindet dein Leben. Mit dem, ganz schlicht, so kommst du nicht in den Himmel. Du gefährdest deine Rettung. Letzter Vers. So alle, wie wir da sitzen, haben wir über unsere fleischliche Art gesprochen, was der Geist aus uns machen will, wie wir diesen Weg hinter ihm hergehen. Ein altes Gesangbuchlied, ich weiß aber nur den Vers, den ersten weiß ich nicht. Herr Darf weiß ihn vielleicht. Sonst sind sie noch Adams natürliche Kinder. Alle, wie wir da sitzen. So tragen das Bild sie des Irdischen auch. Sie leiden am Fleische wie andere Sünder. Sie essen, sind wir beim Kartoffelsalat, sie essen und trinken nach nötigem Brauch. In leiblichen Sachen, in Schlafen und Wachen, sieht man sie vor anderen nichts Sonderliches machen. Nur, dass sie die Torheit der Weltlust verlachen. Es glänze der Christen, der Danke. Jesus, danke, dass das gilt, dass das in deiner Bibel aufgeschrieben ist, das, was die Korinther damals so gefährdet hat, das gilt bis heute. Das geht hinein in unser eigenes Leben. Wir werden mit unserem Fleisch nicht fertig. Mit unserer alten, natürlichen, gegen dich auflehnerischen Art. Du weißt, wie oft jeder, der hier sitzt, an bestimmten Punkten versucht hat, das ändere ich jetzt. Und es hat nicht geklappt. Da sind wir elende Menschen. Und jetzt sagst du uns das zu. Kinder, das muss nicht so bleiben. Wir sind von Neuem geboren, wir haben dich angenommen, du bist uns so stark geworden, du bist unser Herr. Und jetzt willst du uns hineinleiten und hineinführen in dieses Wachsen. Der geistliche Mensch, dass wir durchsichtig werden auf dich hin, dass sich unsere Art, unser Leben dir hingibt und so verändert wird. Wir haben diese Sehnsucht. Herr, wir wollen das. Wir wollen nicht bleiben, wie wir sind. Wir wollen dir ähnlicher und brauchbarer werden. Und es ist herrlich, dass du das zusagst. Ja, Leute, das gibt's, das geht. Ihr braucht nur eines zu tun. Ruft zu mir. Liefert euch immer mehr meinem Geist aus. Dass diese Abendbibelschule dazu dient, das erbitten wir von dir. Für mich, für uns. Amen.